Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir Folge 4 von Die Bachelors.
Let's go!
Ich wünsche dir noch nachträglich Happy Pride.
Boah, danke, du Schatz. Ich glaube, das ist die erste Folge in der Trashologin-Podcast-Geschichte. Ich bin ja nicht so eine Partymaus eigentlich, ne? Aber die ich wirklich einfach verkatert aufnehme. Das war wild.
Zur kurzen Einordnung. Es ist Montag und es ist 13 vor 12.
Danke für die Uhrzeit, Dina. Nee, aber die Pride war einfach hervorragend. Ich muss erzählen, es war so schön und berührend. Also es war schon die politischste Pride, die ich, glaube ich, hier erlebt habe. Viele kommerzielle Wagen sind ja abgesprungen in Anbetracht des politischen Klimas. Dann gab es diese ganze Geschichte, dass unser Bundeskanzler uns als Zirkuszelt betitelt hat. Und die ganze Geschichte, dass diese fürchterliche Julia Klöckner gesagt hat, dass die Regenbogenfahne nicht gehisst wird dieses Jahr. Und man hat das alles gespürt auf der Pride, Dina. Man hat es gespürt, wir haben alle geweint. Und gleichzeitig hat man so richtig gespürt, ja, jetzt erst recht. Also es hat ja auch in Strömen geregnet. Und trotzdem waren so viele Menschen auf der Straße. Und es hatte wieder dieses, also es ist halt eine Demonstration. Es ist als Widerstand gestartet, ja auch die Pride. Und dieses ganze Kommerzielle ist halt erst im Laufe der Jahre dazugekommen. Und dass das jetzt wieder abgenommen hat, das war eigentlich gar nicht so schlimm, weil es war so dieser Ursprungsvibe und dieses Ruhe. Und ich hatte, ja, wie gesagt, ich habe geweint und gelacht und es war einfach nur wundervoll. Ich liebe Pride. Das ist mein Lieblings. Das ist mein höchster Feiertag im Jahr.
Das klingt richtig schön. Ich war auch richtig froh, dass du es davor gesagt hast, weil wir haben davor ja auch schon drüber gesprochen, dass ich auch das Gefühl habe, so gefühlt habe ich jetzt irgendwie ein paar Tage vorher mitgekriegt auf, ja, jetzt ist ja Pride. Ich hatte das Gefühl, bei Instagram ist gar nicht so präsent, weil ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahren war auch gefühlt so viele Reality-Stars, egal ob queer oder nicht, waren auf einem Wagen dabei und so viele Firmen und es war ein Riesending. Und man merkt richtig, dass dieses Jahr sich die Stimmung auch, aber auch so, dass sich die Landschaft einfach verändert hat, dass sich die Welt verändert hat.
Total. Ich habe auch mit vielen FreundInnen gesprochen, dass das das erste Jahr ist, wo wir wirklich Angst hatten, auch auf die Straße zu gehen. Also da war ich nicht die Einzige. Also Angst vor krassen Gegendemonstrationen will ich das fast gar nicht nennen, also vor Gewalt. Weil das ja auch in einigen Städten so war, dass die Prides deshalb abgesagt wurden. Oder dass es eben auch zu heftigen Gegendemos kam. Aber in Köln bleibt einfach bunt. Da war einfach nach wie vor heile Welt. Und es war einfach nur schön. Auch die Polizei war in Regenbogenfahnen. Also ich habe immer das Gefühl, Köln ist einfach so ein kleiner Mikrokosmos, in dem es wirklich einfach noch relativ safe ist.
Große Liebe in Köln.
Und es sind auch witzige Sachen passiert. Ich habe zum Beispiel die Nadine vom Bachelor getroffen in der Boys Bar. Die hat da einfach gearbeitet. Und da habe ich sie direkt mal angequatscht und habe gefragt, Nadine, sollen wir ein Foto zusammen machen?
Und was hat sie gesagt?
Liebend gern. Ach, ihr seid doch die Trashologinnen. Die hatte uns schon so ein bisschen auf dem Schirm. Hat dann, also ich habe sie am Samstag in der Boys getroffen, dann hat sie nachts um 2 einfach noch unsere Folge gehört, in der wir über das Date mit ihr und Felix reden. Und weißt du was, dann habe ich sie Sonntag wieder in der Boys getroffen. Und dann hat sie mich wieder angequatscht und meinte, Franzi, ich habe die Folge gehört. Oh mein Gott, weißt du was? Weil ich habe ja in der Folge über die Arousal-Theorie gesprochen, also mit Missattributions-Arousal-Theorie. Also, dass wir manchmal, wenn wir aufgeregt sind, das Fehl zurückschließen auf, dass wir verliebt sind, obwohl es eigentlich nur die Aufregung ist. Und das hat sie gehört und sie hatte vorher darüber gelesen und das anscheinend dem Felix in der Situation sogar noch erklärt, dass sie glaubt, dass die gerade nur flatternde Gefühle haben, weil die halt dieses Action-Date ja irgendwie hatten. Also, die waren ja in einem Bett ganz weit oben und er hatte Höhenangst. Ist das nicht witzig, dass sie das ihm noch erklärt hat?
Kurze Zwischenfrage. Dürfen wir das erzählen?
Sie hat gesagt, ja.
Ja? Nicht, dass sie Probleme kriegt, weil sie quasi was erzählt hat, was nicht gezeigt wurde?
Wir wissen ja nicht, ob sie das ihm während der Sendung erzählt hat oder sonst wo.
Ah, vielleicht hat sie es auch einfach ihm danach bei Instagram geschrieben.
Wer weiß das?
Man weiß es einfach nicht. Okay, hast du sonst noch irgendwelchen... Ich möchte dich eigentlich nach Tee fragen. Und andererseits finde ich auch immer, ich möchte die Leute ja nicht in schwierige Situationen bringen. Ich sag einfach mal, hast du so generell, jetzt nicht von Nadine, aber einfach so ganz generell irgendwelchen Tee gehört?
Selbstverständlich, Dina. Also, ich weiß aber nicht, ob wir das hier erzählen können. Vielleicht müssen wir die Leute piepsen. Auf jeden Fall, sagen wir mal, in der Boys Bar wurde wild rumgeknutscht. Auch zwischen Leuten, die du kennst.
Aus unserem Bachelor-Kosmos.
Nicht aus dem Bachelor-Kosmos, aber so viel kann man sagen. Wir kennen ja den Princess Charming-Kosmos auch ganz gut. Und wer auch noch da war, ist, da kommst du nie drauf, Julia Siegel.
Ha.
Da gab's auch ein bisschen Gossip.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber die hat doch so ganz schlimme Stories gemacht. Und eigentlich, also in meinem Kosmos, ist sie gecancelt.
Ich habe das mitbekommen. Und ich weiß auch nicht, ist sie so gecancelt, dass wir sie hier auch nicht mehr erwähnen?
Nee, wir erwähnen alle. Ich finde, man muss auch immer über die Leute, die wir nicht mehr erwähnen, ich finde, wir können auch immer wieder in jeder Folge eigentlich sagen, dass Yassin, Kelvin, Gigi, mein Graubern, dass sie für uns einfach gar nicht gehen. Also wir werden die nicht mehr nicht erwähnen. Wir werden einfach nicht müde werden, immer wieder zu betonen, dass wir die schrecklich finden. Aber Julia Siegel, ich muss jetzt noch mal kurz, hat die sich nicht auch homophob geäußert? Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen, die nicht wahr sind, natürlich, deswegen alles unter Vorbehalt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Julia Siegel sich nicht nur homophob geäußert, sondern auch noch rassistisch und hat doch auch gesagt, Alice Weidel wäre eine gute Frau. Und dann geht die in die Boys Bar.
Und hat die Nacht ihres Lebens. Naja, keine Ahnung, ich check's nicht ganz, aber sie schien eine gute Zeit zu haben, sagen wir mal so.
Vielleicht ist das ja die Antwort.
Ich denke, das ist ganz oft die Antwort, Dina. Also an dieser Theorie, dass irgendwas einem, dass ja, also Menschen, die queerfeindlich sich äußern und da sehr stark drauf reagieren, dass da oft auch irgendwie, also es muss ja einen Grund geben, dass das was auslöst. Ich glaube, da ist was dran.
Vielleicht ist es auch einfach die Antwort gegen die AfD.
Ich glaube auch. Ich glaube wirklich.
Das möchte ich noch kurz sagen. Die Boys Bar, für alle, die jetzt gar nicht kennen und sich fragen, worüber reden die? Die Boys Bar ist ein Magical Place in Köln. Ich war noch nicht oft da, aber man fühlt direkt den Vibe. Es ist eine queere Bar. Es ist eine Flinterbar.
Schon.
Es ist eine Flinterbar. Große Empfehlung. Unbezahlte Werbung.
Payman wird sich freuen. Aber ich bin ja auch vorher noch mitgelaufen auf dem Wagen Nie wieder leise. Das ist eine Kampagne, die sich für Mehrfachmarginalisierung einsetzt. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen, weil die machen so tolle Arbeit, hauptsächlich unbezahlt. Deswegen war mir das auf jeden Fall noch wichtig. Aber was ich auch noch machen will, ist die Lea grüßen. Das ist nämlich eine von der Kohorte, die auf mich zugekommen ist. Und das liebe ich ja. Und einfach gesagt hat, Dina, ich liebe euren Podcast. Ich habe dann gesagt, ich bin Franzi, aber ich freue mich riesig.
Ich habe das jetzt öfter schon mal von Leuten gehört, dass die unsere Stimmen verwechseln.
Meinte sie auch. Sie meinte, es ist überhaupt nicht leicht mit der Stimme. Auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut.
Ganz liebe Grüße an dich. Letztes Jahr auf der Pride hast du ja die Sophia auch getroffen, auch aus der Kohorte.
Ja, die sind, glaube ich, eher im Gucken. Ich habe mich schon gefragt, wo die waren. Ich würde sagen, damit können wir in die Folge starten, oder?
Ich habe zwei Sachen.
Oh.
Nummer eins, jemand hat gefragt, ob wir unsere liebsten TED-Talks empfehlen können. Da müssen wir einmal drüber nachdenken. Ich würde sagen, das machen wir nächste Woche. Und du hast letzte Woche ein Buch empfohlen, wo es darum geht, wie wir die feministische Revolution starten können. Und da haben Leute gefragt, welches Buch das war. Weißt du es aus dem Stegreif?
Ich möchte sagen, Revolution der Verbundenheit von Franziska Schutzbach.
Ich schreibe es auch in meine Liste.
Das ist ganz geil. Ich glaube, man kann das auch, wer lesefaul ist, kann das auch bei Spotify hören oder so.
Und damit geht's in die Folge. Ich mache ja mit Alina jetzt prominent getrennt.
Ich habe so viel FOMO, Dina.
Zu Recht.
Ja, aber ich liebe eure Folgen.
Danke dir. Aber du fehlst uns natürlich. Du bist immer herzlich willkommen. Aber weißt du, ich muss hier bevor wir reinschalten, ich muss eine Beobachtung noch eben teilen. Denn man sieht, dass die prominent getrennt Folgen, auch unsere erste, ne, dass die richtig viel angehört werden. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass die Folgen von uns, die fast am wenigsten in den letzten Monaten angehört wurden, waren unsere Verräterfolgen. Und dabei, und das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz betonen, ich finde, das waren welche von unseren besten Folgen. Wir haben da so viele spannende psychologische Phänomene erklärt. Mir haben die echt gut gefallen. Also nochmal eine absolute Hörempfehlung, falls ihr noch nicht gehört habt. Aber man hat gesehen, die wurden viel weniger angehört als so die prominent getrennt Folgen jetzt zum Beispiel oder als die Love is Blind Folgen. Und ich habe eine Theorie, woran das liegt. Und ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr denkt. Vielleicht machen wir das zur Abstimmung diese Woche.
Oh ja.
Sagt mir, woran es liegt. Denn ich glaube, dass ihr diesen Podcast hört, wenn ihr was im Fernsehen gesehen habt, was einfach schrecklich ist anzusehen und ihr das dann quasi mit uns zusammen aufarbeiten wollt. Und die Verräter, es war jetzt einfach nicht so schrecklich, ne? Da gab es nicht so viel aufzuarbeiten. Ich glaube, dass dann halt auch so dieses Gefühl nicht so stark ist von, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich das zusammen besprechen kann. Und dass ihr dann uns nicht so braucht. Dann sind wir vielleicht so ein nice to have, aber nicht so ein, ich möchte jetzt mit Franzi und Tina das besprechen. Aber ich glaube, bei so Schrecklichkeiten, wie bei Prominent getrennt oder beim Sommerhaus, dass ihr das mit uns dann zusammen aufarbeiten möchtet.
Ich glaube, da könnte was dran sein. Aber stimmt mal
ab. Ehrlich gesagt, ist das auch, warum ich mir früher so oft, also jetzt gucke ich gar keine Reactions mehr bei YouTube. Ich glaube auch, weil ich mir dann denke, ja, ich gucke das ja schon. Ich bespreche das dann mit dir. Und dann schalte ich die Folge noch. Also ich habe dann so viel schon über die eine Folge gesprochen, da kann ich mir nicht noch eine Reaction von jemandem angucken. Aber früher, als ich welche angeguckt habe, war das schon auch der Grund, warum ich Reactions angeguckt habe, weil ich mir schreckliche Sachen gesehen habe im Reality-TV und dann dachte, ich muss irgendwie mit jemandem mich dazu austauschen.
Oh mein Gott, bedeutet das jetzt, dass wir einfach nur noch so Sommerhaus und Prominent getrennt machen irgendwann?
Ja.
Oder dass wir auch dann Germany's Next Topmodel machen müssen. Spaß, kein Spaß. Dina wird nie das mit mir machen. Ist okay.
Du hast mich so richtig in die Falle tippen lassen. Hey, ich habe doch schon versprochen, dass ich mache nächstes Jahr mit dir mindestens eine Folge.
Okay, finde ich gut. Zu Körperbildern. Okay.
Zu Körperbildern.
Und Grenzen, liebe Heidi Klum.
Und damit starten wir jetzt mal wirklich in die Folge rein. Wir haben bei Prominent getrennt jetzt keine Main-Plot-Summaries. Weil ich wollte erst das selber machen und dann ist mir aufgefallen, ich kann das nicht so gut wie du. Jetzt probiere ich es gar nicht erst.
Weißt du was, wenn ich was gucke davon, dann schicke ich dir eine Main-Plot-Summary als Memo und du kannst sie einbauen. Weil ich war ja schon, ne, mein Finger war ja schon am Anklicken. Aber dann habe ich gesehen, dass ich noch Bachelor gucken kann. Und dann habe ich doch noch nicht die nächste Folge geguckt. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich doch noch reinsneake irgendwie.
Aline und ich werden auf dich warten.
No FOMO, but be HOMO. Und jetzt starten wir mit einer Main-Plot-Summary. Martin erschreckt die Girls im Guselkabinett, woraufhin sie sich verkleiden, um Felix und seine Dates zu erschrecken. Nach der Schreckensschnitzeljagd geht's für Felix und seine Dates ab in die Mädelsvilla und Martin und seine Dates ziehen nach. Esra ist kein Lückenfüller und Felix will mehr Engagement von ihr, wobei Leonie entspannt ist. Vivi und Felix stehen jetzt kurz vor Kuss, aber die anderen machen Auge, deshalb gibt es nur ein Bussi. Dann kuscheln Victoria und Felix und Martin will flirten. Leonie erzählt ausführlich, wie gut Martin sie findet und Clara tut es nicht so gut. Und beim Einzeldate mit Lena und Martin stehen alle Zeichen auf Kuss. Beim Einzeldate will Felix, dass Eileen loslässt mit Zebras in der Badewanne und beim Kuscheln, aber geht trotzdem nachdenklich ins Bett. Martin verliert jetzt den Faden, als Lena ihre Haare öffnet und es kommt zum Kuss, bei dem sie noch nicht 100% den Flow finden, es Martin aber trotzdem im Bauch kribbelt. In der Nacht der Rosen reden Felix und Shamer nochmal und Felix ist erleichtert, dass Regina ins Team Martin wechseln will. Aber die Rosenübergabe überlebt sie trotzdem nicht, genauso wie Eileen. Und das war's.
Was zur Hölle war los mit diesem Gruseldate?
Ich hab das nicht verstanden. Haben die Arousal-Theorie zu ernst genommen? Haben die gedacht, es muss Angst und Schrecken sein, damit man sich verliebt?
Ich glaube, das haben die gedacht. Ich weiß es ja nicht. Also diese Lost Spaces, weißt du, was das Komische ist? In meinen Facebook-Algorithmus, ich weiß nicht, was ich da kaputt gemacht habe, aber mir werden den ganzen Tag so Sachen, so Beiträge eingespielt von diesen Lost Places. Weißt du,
Wie bist du da gelandet?
Ja, ich weiß es nicht. So, weißt du, so verlassene Villen von irgendwie angeblich irgendwelchen Milliardären oder von verlassenen Städten, verlassenen Einkaufszentren. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich sehe sowas die ganze Zeit und ich finde es so gruselig.
Voll. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, dieses Date. Aber ich glaube, es sollte einfach witzig sein. Aber ich glaube, viele haben das auch nicht so genossen.
Liebes Bachelor-Team, wir sagen ja immer nach Innovation. Wir fragen danach immer die ganze Zeit. Wir verlangen das. Das ist nicht die Innovation, die wir damit meinten. Ihr seid falsch abgewogen. Also mein Ding war das überhaupt nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das soll. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, also ich hoffe, die haben die Frauen davor gefragt.
Haben die eh nicht.
Vermutlich nicht. Aber ich finde, sowas kann man nicht einfach machen. Ich finde, das geht auch zu weit. Das kann ja bei Leuten auch Sachen auslösen, oder?
Voll. Ich glaube schon, dass das auch Anxiety-Attacks und so auslösen kann.
Also ich hätte deinem Leben nicht mitgemacht. Ich war ja mal mit, wann war das? Als ich das erste Mal in meinem Leben in Amerika war, ich glaube, da war ich 10. Und es war zu Halloween. Und wir waren da so total deutsch. Da war Halloween ja auch noch gar nicht so in Deutschland ein Ding. Und wir kamen als die Deutschen, dann haben meine amerikanischen Verwandten gesagt, oh, sollen wir nicht alle in so ein Haunted House gehen? Und wir dachten, es wäre so ein bisschen wie so eine Achterbahn. Ne? Sind wir auf jeden Fall da reingegangen. Das war eines der schlimmsten Erlebnisse meines ganzen Lebens. Selbst mein Vater, der so ein 2 Meter großer Deutscher ist, ich habe den noch nie so ängstlich gesehen. Da waren Menschen, und jetzt, wenn ihr schnell euch fürchtet, dann müsst ihr jetzt 5 Minuten vorskippen. Nee, nicht 5 Minuten, 1 Minute. Da kamen aber auf jeden Fall die ganze Zeit so verkleidete Menschen. Ich dachte, es wäre so wie Achterbahn, man fährt da durch, ne? Aber da laufen ja Menschen die ganze Zeit rum. Und da waren halt auch Menschen, die hatten so riesige Kettensägen, die an waren, aber die hatten halt die Kette da rausgenommen. Aber das sah man natürlich nicht, ne? Und dann kamen die auf einen zugerannt mit diesen Kettensägen. Ich habe gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen.
Oh mein Gott. Ich bin ja in NRW aufgewachsen und da ist halt Phantasialand einfach Pflichtprogramm und da gibt's diesen Mystery Castle. Kennst du den?
Nee.
Boah, ich liebe den. Ich bin schon auch einfach ein Mensch, ich liebe Adrenalin, ne? Und das ist, also ist auf jeden Fall ein sehr hoher Turm, wo man einen freien Fall erlebt. Und ich finde das so geil, ne? Ich habe den immer geliebt, schon als Kind. Ich wollte immer auf der Mystery Castle. Problem daran ist, dass das vorher auch so ein Haunted House ist. Da kommen dann irgendwie Menschen, die hinterhergehen, oder zumindest wird es irgendwie so simuliert. Ab und an steht da auch mal jemand an der Ecke, aber auch, die haben halt so Fenster, die so automatisch dann immer so, wie als ob jemand dagegen klopft und so. Und ich sag's dir, der freie Fall, den wollte ich, den Kick, da hatte ich die ganze Zeit Bock drauf. Aber durch dieses Haunted House, das hat mich wirklich davon abgehalten, weil ich das einfach so schlimm und gruselig finde, wenn dir wirklich jemand so hinterherläuft und dich so erschreckt, so echte Menschen. Uah. Ekelhaft.
Ich hätte jetzt gerade so gerne die Erklärung parat, warum Leute das toll finden. Denn es gibt ja anscheinend sehr viele Leute, die das toll finden. Habe ich jetzt leider nicht. Ich werde das auch ansonsten mal nachreichen.
Finde ich gut.
Wenn das nächste Mal so ein schreckliches Date kommt, ich hoffe, das wird niemals passieren.
Ich auch. Ich habe bei dem Date eigentlich auch nur eine Notiz und die ist Felix traurig.
Wieso kam er dir traurig vor?
Ich weiß nicht, er ist sehr nachdenklich, wirkt er auf mich. Er guckt einfach, ich weiß nicht, einfach irgendwas im Gesicht, wo ich so war, boah, ich glaube, dem geht's gar nicht so gut. Ich bin gespannt.
Spannend. Ich habe gedacht, der hätte auch einfach nicht so Bock auf dieses Date.
Kann natürlich auch sein.
Auf Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe dir erzählt, dass ich für ein paar Sommerpartys Snacks bei Koro bestellt habe, denn ich habe einen richtig wilden Feiermonat hinter mir. Ich gebe dir jetzt ein Review.
Partydiener.
Alle Koro-Snacks kamen offensichtlich, und das ist keine Überraschung, aber die kamen richtig gut an. Und ich habe bei jeder Party 10-mal am Abend immer wieder gesagt, dass alles von Koro ist und dass sie mit unserem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, 5% kriegen. Aber Fun Fact, der Code, der geht nur im deutschen Online-Shop und nicht im niederländischen. Und jetzt wollen die ganzen Niederländer, dass ich für sie mitbestelle.
Das ist aber süß.
Auf jeden Fall. Hier kommt der Review. Was sofort leer war, was ich auch bestimmt 5-mal am Abend immer wieder nachfüllen musste, die Linsenchips.
Die, sobald die hier ankommen, Dina, die sind 1 Stunde später weg. Immer wenn die kommen.
Ich hatte 5 Tüten bestellt, damit die auch für diese Partys halten. Und ich musste die verstecken, sonst wären die hier in diesem Haus sofort gegessen worden. Also ja, die sind der Wahnsinn. Dann eine Neuentdeckung sind die gerösteten Maiskörner mit Barbecue-Gewürz.
Kenne ich nicht.
Die sind richtig geil, die schmecken wie Chips und die sind so knusprig. Das war der Wahnsinn. Also die sind auf jeden Fall eins meiner Favorites und die waren auch sehr, sehr schnell leer.
In dem Warenkorb.
Aber ich hatte ja auch 750 Gramm Packung, also ich konnte immer wieder nachfüllen. Das war super. Dann, was auch noch wie Chips schmeckt, und ich liebe Chips, ne? Aber ich hätte gerne das irgendwie so ein bisschen eine gesündere Variante her immer. Und da sind perfekt die Snackerbsen, ungarische Paprika.
Okay, das ist jetzt wirklich mindblowing, weil ich habe schon auch alle möglichen Erbsen, Bohnenzeug bestellt, fand die aber nicht so chipsmäßig. Die waren geil, aber sehr gesund. Deswegen diese Snackerbsen werde ich definitiv probieren.
Dann als nächstes Wasabi-Erdnüsse. Erdnüsse in so einer Wasabi-Füllung. Liebe auch, dass sie grün sind. Das hat irgendwie innerhalb der ganzen Snacks auch ein bisschen Farbe gegeben. Auf der Familienparty, die ich hatte, für die älteren Leute, muss man sagen, war es ein bisschen zu scharf, glaube ich. Aber auf allen anderen Partys waren die auch als erstes mit leer, weil die haben so eine richtig geile Schärfe. Also es ist perfekt. Ich liebe die.
Bei sterben Geschmackszellen doch im Alter ab, dachte ich immer.
Ich glaube, ältere Menschen so von der Generation, die sind scharfes Essen nicht so richtig gewöhnt.
Ja, da gibt's eher die Kartoffeln, ne?
Hier in den Niederlanden gibt's wirklich, die Leute essen jeden Mittag Kartoffeln, Fleisch und ein Gemüse, aber auch ohne Gewürze und so.
Und dann Sprouts.
Sowieso. Auf jeden Fall. Dann auch noch, es gibt einen Nussmix mit Smoke-Gewürz, dass die alle Nüsse so ein bisschen rauchig schmecken. Dann als nächstes das Reisgebäck. Finde ich auch wahnsinnig, das kam auch richtig gut an. Und dann noch geröstete und gesalzene Edamamebohnen.
Ja, die habe ich auch immer mal wieder dabei. Finde ich gut.
Und wenn das alles nicht schon krass genug wäre, Franzi, letztes Wochenende, es war ja so heiß, ich weiß nicht, wie es bei euch wohl war, aber ich habe so einen kleinen Stadtgarten, da ist es immer noch mal 2 Grad wärmer als sowieso schon. Es war 36 Grad und die Snacks, die waren halt perfekt, weil die hitzebeständig sind. Das ist nicht so wie mit Schokolade oder Dips oder Gemüse, das läuft nicht an. Die standen da direkt in der Sonne und es ging denen trotzdem super.
Ja, das ist halt richtig geil. Ich würde sagen, wer jetzt nicht überzeugt ist, lebt auf einem anderen Stern. Bestellt mit unserem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, eure Lieblingssnacks bei Koro.
Damit geht's zurück zur Folge.
Auf jeden Fall, was ich viel spannender fand, in der Villa haben die Frauen Karten geschrieben, um sich besser kennenzulernen. Und ich finde, mit ganz guten Fragen, und das fand ich wirklich toll. Und ich habe mir gedacht, es kommt doch jetzt vielleicht wirklich zu dieser Frauenverbindung, ne? Denn solche Fragen, wenn man Sachen miteinander teilt, wenn man seine Gefühle und früheren Erfahrungen miteinander teilt, das führt zu Verbindung. Und dann wird dieser magische Moment einfach gecrashed. Fand ich nicht toll.
Durch die Geister, die Gruseligen, die vom Date kommen.
Durch die beiden Bachelor. Die kommen und zerstören die Frauenverbindung. Und was mir an dieser ganzen Situation, die beiden Bachelor sind ja dann da, die haben so Einzelgespräche, soweit unspektakulär. Was mir richtig herausgestochen ist, ist das Gespräch mit Leonie.
Dann zwischen Leonie und Martin.
Und Leonie ist richtig geschillt.
Ich habe hier auch stehen, Leonie ist so lässig, weil sie mehr Zeit braucht. Das ist das, was sie sagt, ne?
Ach so, nee, warum sie jetzt so entspannt ist, das habe ich jetzt gar nicht so richtig raushören können. Ich habe auf jeden Fall, vielleicht habe ich es auch nicht richtig mitgekriegt, weil ich habe so laut gelacht, als Leonie da lag und gesagt, ich bin relativ entspannt, ich bin eher so gechillt. Weil ich dachte, das war doch ich. Vor ein paar Jahren. Das war genau ich. Ich habe eigentlich sobald ich mit Männern gesprochen habe, wurde ich nicht müde, immer wieder zu betonen, dass ich ja eigentlich ganz entspannt bin und dass ich eigentlich eher so der gechillte Typ bin und nicht so wie die anderen Frauen.
War das Teil deiner Pick-me-Vergangenheit, würdest du sagen, jetzt aus heutiger Perspektive?
Absolut.
Das kenne ich aber auch von mir, das habe ich auch immer so als Beispiel für meine stärksten Pick-me-Anteile, dass ich immer so getan habe, als ob Sachen emotional so gar nichts mit mir machen. Ich war auf jeden Fall auch immer the cool girl und dann war ich innerlich am Brodeln.
Und ich finde das Wilde ist, dass wir ja wissen aus der ZuschauerInnen-Perspektive, dass Leonie überhaupt nicht entspannt ist und dass sie auch gar nicht so gechillt ist, dass sie das schon alles ziemlich mitnimmt, dass sie mitnimmt, wenn Martin mit anderen unterwegs ist, dass sie mitnimmt, dass sie das Gefühl hat, dass Leute lästern könnten und sie dann lästert. Sie ist nicht entspannt, also zumindest aus meiner Perspektive, sehen wir jetzt nicht so viel von dieser Entspanntheit, aber ich finde, dass das auch völlig okay ist. Man muss nicht entspannt sein.
Absolut nicht. Was ich ihr schon abkaufe, ist, dass ihr Interesse an Martin vielleicht gar nicht so riesig ist, dass sie in Bezug auf ihn vielleicht halt auch jetzt nicht in völliger Verzweiflung und Liebe da sitzt.
Ich finde, wir sollten einfach alle mehr inconvenient women sein und das feiern. Also ein bisschen ungemütlichere Frauen. Wir müssen nicht entspannt sein.
Da bin ich ganz bei dir.
Ich kann euch mit völliger Sicherheit sagen, ich bin eher nicht so gechillt und ich bin auch eher nicht so entspannt.
Ich liebe das. Ich glaube auch einfach, dass convenient, was ist denn ein gutes Wort für convenient?
Das habe ich mich auch gerade angepasst.
Ja, vielleicht.
Wir haben das doch ein Handy, warte, ich google das ganz kurz. Wir müssen das wissen. Unbequem.
Unbequem, aber dann ist ja das Gegenteil nicht bequem. Das, oder doch bequem für die Person, die es dann wahrnimmt, ne?
Unpraktisch.
Unpraktisch. Auf jeden Fall machen nur unpraktische und unbequeme Frauen Geschichte. Das müssen wir ganz klar sagen.
Und ich glaube, wenn man gechillt oder entspannt ist, in Anführungszeichen, das schadet einem auf lange Sicht. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass das dann gegen einen verwendet werden kann. Und das machen Männer ja auch immer wieder, ne? Dass dann, sobald man ein Bedürfnis äußert, die dann sagen, ach, ich dachte, du wärst entspannt. Sobald man sagt, ja, ich fände es vielleicht schön, wenn du nicht die ganze Zeit mit deinen Jungs feiern gehen würdest, sondern auch mal einen Abend mit mir verbringen würdest. Ich fände es cool, wenn du nicht die ganze Zeit mit anderen Frauen schreiben würdest, die dann sagen, ach, ich dachte, du wärst entspannt.
Bist nicht so eine. Ich dachte, du bist nicht so eine.
Ich dachte, du bist anders als die anderen Frauen. Ich dachte, du bist gechillt. Ich dachte, du bist nicht so hysterisch. Also mein Appell an Leonie, bitte sei ein bisschen unbequemer.
Und ich finde schon, dass es ja ein Ziel sein kann, eine innere Ruhe zu etablieren mit sich selbst, dass man halt selber nicht so gestresst ist bei allem Möglichen. Aber das ist ja was anderes als bequem oder unbequem für andere Menschen sein. Weil man kann ja nur, wenn man eben auch eigene Grenzen hat und für sich einsteht, auch eigentlich eine innere Ruhe wirklich finden. Und ich finde, das sieht man sehr gut an Leonie. Sie macht auf bequem dem Typen gegenüber, aber in sich drin, finde ich, ruht sie gar nicht.
Nee. Ich finde, dass Leonie nicht so entspannt, das sieht man auch in der Situation mit Clara, die sich dann ergibt.
Total. Das ist irgendwie schwierig, die Situation. Also kurz mal nochmal, um die, die es nicht gesehen haben, abzuholen. Die Clara hat ein bisschen Probleme damit, dass sie das Gefühl hat, oder nee, dass Leonie und Martin sich schon geküsst haben, ne? Und Clara und Martin haben sich ja auch schon geküsst.
Ich glaube, Leonie und Martin haben sich noch gar nicht geküsst. Aber Leonie, und das ist mein Empfinden, wird nicht müde, allen die ganze Zeit zu erzählen, wie toll der Martin sie findet.
Und ich deswegen denke ich schon, dass sie sich geküsst haben. Aber die haben sich noch gar nicht geküsst. Krass.
Nee. Mich hat das. Ich glaube, viele von uns hatten wahrscheinlich, als sie aufgewachsen sind, auch so eine Freundin, die dir den ganzen Tag erzählt hat, wie toll alle Männer sich finden.
Oh mein Gott, ja.
Ganz viel Liebe an diese Frauen auch zurück. Das kommt ja auch von irgendwoher. Aber ich sehe auch Claras Punkt. Es ist wirklich anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, wenn man nicht um denselben Typen buhlt. Wenn das jetzt quasi noch um den gleichen Mann geht und du dir von einer Frau immer wieder anhören musst, wie toll er sie anscheinend findet. Wow, das fände ich so anstrengend.
Super stressig.
Und ich finde es ja eigentlich ganz nett, dass Clara so ein bisschen versucht, das Gespräch zu suchen. Nee, dass Leonie versucht, das Gespräch mit Clara zu suchen. Andererseits, an Claras Stelle hätte ich da jetzt auch nicht so großen Bock drauf. Denn man hat auch nicht das Gefühl, dass Leonie das jetzt wirklich irgendwie die andere Seite verstehen will, sondern ich habe ein kleines bisschen den Verdacht, dass sie auch eigentlich das Gespräch nur dazu nutzen möchte, um nochmal zu betonen, wie toll der Bachelor sie findet und dass sie die Nummer eins ist und den anderen Frauen schon unter die Nase zu reiben. Ja, ich verstehe, dass es für dich so schwierig ist, dass er mich so toll findet. Also ja, ich hätte auch gesagt, ich gehe jetzt schlafen, Leonie.
Total, ich finde auch wirklich, dass das die schlauste Strategie ist, die Clara da fahren kann, weil im Grunde, wenn man das jetzt ihr so feedbackt und auch sagt, ja, du stellst dich damit total in Mittelpunkt oder ja, du betonst es einfach ein bisschen zu doll, dann ist ja Leonie wahrscheinlich wieder ganz schnell bei dem, ja, du kommst einfach nicht damit klar, wie gut der mich findet. Also insofern, da gibt's auch irgendwie, das ist ja gar keine Gesprächsebene wahrscheinlich dann möglich.
Esra war ja aber auch nicht so glücklich in der Villa, weil Vicky, Vivi und noch jemand zu viel gelacht haben über Felix' Witze.
Ich fand das irgendwie cool, also von Esra. Ich glaube aber auch, also, ich möchte den Reihen zugutehalten, dass wenn man jemanden gut findet, dann macht man das, ne? Also dann möchte man ja einfach super angepasst sein an oder ja, der Person, also machen, dass die denkt, dass man sie toll findet, möchte, dass sie sich wohlfühlt und so. Deswegen, das möchte ich denen zugutehalten bei dem vielen Lachen über Felix Witze. Das ist ja vielleicht auch irgendwie erstmal was Schönes. Aber irgendwie habe ich Esra auch gefühlt, weil das ist natürlich schon so, wenn da so viele Frauen sind, die irgendwie einen Typen anhimmeln, hat das einfach auch schon einen weirden, ja, Beigeschmack.
Es klingt so unfassbar nervig.
Nervig ist ein gutes Wort dafür. Es ist nicht schlimm, ich kann da nachfühlen und so, aber es ist nervig.
Also ich glaube, für die beiden Leute, um die es geht, wenn zwei Leute auf einem Date sind und man lacht ganz extrem über die Witze des anderen, weil man sich gerade kennenlernt und weil man natürlich wahrscheinlich bewusst oder unbewusst auch weiß, dass das ein guter Move ist, ist ja alles schön und gut, aber daneben zu sitzen, unangenehm.
Voll.
Nochmal ein kurzer Fun Fact. Männer und Frauen sagen ja beide, Humor wäre wichtig bei der anderen Person. Wobei Frauen mit Humor meinen, dass der Mann witzig ist und Männer damit meinen, dass sie über seine Witze lacht.
Das war wirklich eins der geilsten Dinge, die du uns mal mitgebracht hast hier als Studie. Ich kannte die nicht. Und ey, das hat sich so eingebrannt bei mir. Ich finde das so witzig. Das steckt so viel drin.
Also, dass sie so laut lachen, es ist kein schlechter Move, muss man sagen.
Wahrscheinlich imponiert das.
Wir müssen über dieses Date sprechen. Ich warte doch schon die ganze Zeit darauf.
Über das Date jetzt schon zwischen Eileen und Felix?
Ja, oder hast du davor noch was? Ich möchte da unbedingt hin.
Hör mal, wir springen da jetzt hin. Ah nein, ich möchte noch eine Sache sagen. Wie heißt nochmal die Blonde? Guck im Cheat-Sheet.
An dieser Stelle einmal kurze Werbung für unseren Instagram-Kanal. Da findet ihr alles, was ihr braucht zu Reality-TV. Unter anderem auch diese Cheat-Sheets, die wir immer machen, wo alle Frauen mit einem Bild und den Namen sind, sodass ihr immer mal wieder nachgucken könnt zwischendurch, wenn wir über jemanden reden, wer das nochmal war.
Linda. Die Linda. Ich finde die ja super witzig, muss ich sagen. Ich bin positiv auch von der überrascht. Die ist im Team Martin. Aber wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass die irgendwie so Sachen gesagt hat oder uns ist aufgefallen, dass sie gesagt hat, das darf Papa nicht hören, ne? Weißt du noch? Als es darum ging, dass sie immer nur ältere Männer datet. Und sie sagt in der Folge nochmal was voll in die gleiche Kerbe schlägt, Dina. Sie sagt, Martin gibt ihr Daddy-Gefühle und das findet sie gut.
Ich glaube, das habe ich gekonnt überhört.
Ja. Weiß auch nicht, ob wir dazu noch so viel sagen sollen. Ich glaube wirklich, vielleicht nur ganz kurz, es ist wichtig, sich von seinen Eltern zu lösen für romantische Beziehungen. Und davon kann eine Beziehung nur profitieren, wenn da eine gewisse Abgrenzung den Eltern gegenüber auch stattgefunden hat.
Das unterschreibe ich ganz genauso.
Und dein Papa ist nicht der, der dich deinem Ehemann übergibt. Jetzt können wir zum Date.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war bestimmt nicht das schlimmste Bachelor-Date in der Geschichte, aber es spielt schon oben mit.
Es war für mich das Schlimmste, weil ich aber wahrscheinlich nicht so viele Staffeln gesehen habe, aber ich dachte schon so, Dina, wir müssen reden.
Was denkst du zu dieser Sache?
Ich fasse kurz zusammen. Die zwei sind erst Zebras gucken, dann baden und dann kuscheln irgendwie picknicksituationsmäßig. Und Uton des Dates ist, dass Felix möchte, dass Eileen sich mehr öffnet und lockerer wird. Und Eileen sagt, ja, ich bin aber so, wie ich bin. Und ich kann jetzt auch nicht unauthentisch werden. So. Aber was daran so unangenehm ist, ist vor allen Dingen, dass Felix das sehr oft sagt. Er sagt dann immer wieder, ich brauche aber jemanden und kannst du denn auch mal albern sein? Also so richtig rumalbern und so und kannst du das? Und sie sagt, ja, ich kann das. Aber hör zu, Felix, wir kennen uns nicht. Und es ist vielleicht auch einfach so, dass ich ein bisschen Zeit brauche, um diese Seite von mir auch zu zeigen. Mein Hauptgedanke dazu ist, ganz ehrlich, ey, Menschen sind, wie sie sind. Und ich finde irgendwie das nicht so richtig Felix Place an der Stelle, der Eileen zu sagen, so musst du sein. Ich finde, ich hätte es eleganter gefunden, er hätte das aus einer Ich-Perspektive gesagt. Also ich bin auch mal gerne albern in einer Beziehung. Ich finde, das ist eine ganz andere Aussage als, kannst du überhaupt albern sein, Eileen? Und dann halt rausfinden, ob sie das sein kann. Aber wenn sie schon sagt, sie braucht mehr Zeit, dann gilt es, das auch einfach zu akzeptieren. Also sie ist ja richtig so, wie sie ist. Es kann sein, dass sie kein Match sind, aber du kannst ja nicht die Frau verändern wollen, damit sie in dich, in deine Bedürfnisse reinpasst. Du kannst dir die Frau angucken und entscheiden, das ist nicht das Richtige für mich. Aber das ist, finde ich, nicht, was hier passiert, sondern das ist so ein eher vorwürfliches, warum bist du nicht albern genug? Und das fühle ich halt wirklich gar nicht, fand ich höchst cringe, weil Eileen ist sicher nicht das Problem, sondern es sind halt deren Bedürfnisse, beziehungsweise auch im Endeffekt deren Kennenlerntempo, was nicht matcht. Denn es scheint so, als ob Felix halt direkt rein will, direkt die Nähe will, direkt das Albernsein, was sich vielleicht für andere erst nach einer Zeit entwickelt, haben will. Und sie braucht einfach Zeit und das sagt sie und das ist aber auch einfach okay. Sag mir, was du denkst.
Okay, ich möchte dich kurz mitnehmen durch meinen Gedankenprozess. Denn er am Anfang, da sagt er die ganze Zeit, sie öffnet sich nicht. Und das ist ja ein Satz, den hören wir öfter im Reality-TV. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, was meinen die damit? Was meinen die jetzt mit dieser Öffnung? No pun intended. Meinen die damit jetzt, die sollen jetzt direkt all ihre Kindheitstraumata auf den Tisch legen? Oder meinen die damit, die sollen jetzt direkt mit denen all in gehen, was so körperliche Sachen angeht? Oder was genau soll das überhaupt bedeuten? Und inwieweit kann man im Fernsehen, aber auch generell so im normalen Dating, auf einem ersten oder zweiten Date von jemandem erwarten, dass sie solche Sachen wie, was in deren Kindheit vorgefallen ist oder was sie so richtig verletzt hat, wie, inwieweit kann man erwarten, dass Leute einem das direkt auf den Tisch legen und wie sinnvoll ist das überhaupt? Weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber dann löst die ganze Sache sich auf und ich finde, damit ist es einfach richtig absurd. Also er meint jetzt damit, dass sie nicht albern genug ist. Also er meint mit sich öffnen, dass sie albern ist. Und ich finde, er wird ja dann auch richtig frech, denn er sagt ja dann irgendwann, das habe ich mir aufgeschrieben, ich will diese alberne Eileen. Und ich stand da kurz auf dem Schlauch, weil ich dachte, woher weiß er denn, dass es die überhaupt gibt? Also, ja, sie sagte einmal, ja, sie hat vielleicht auch so eine alberne Seite ein bisschen, aber es wirkt für mich total danach, als würde Felix einfach Eileen von außen schön finden, die ist attraktiv, die passt in sein Schema und deswegen möchte er, dass sie jetzt innerlich genauso passt und er hat eine genaue Vorstellung, wie sie sein soll, merkt bei diesem Date oder auch bei den vorherigen Gesprächen, so ganz passt sie jetzt nicht in diese Vorstellung und deswegen kommt er mit einem Hammer und versucht, sie da reinzuhämmern, dass sie seinen Vorstellungen entspricht und als das nicht ganz so funktioniert, wird er wütend. Oder wütend ist ein großes Wort, aber ärgerlich. Ich finde, man merkt ihn in diesem Date an, dass er ärgerlich ist. Und ich finde das einfach maximal unangenehm. Ich finde, das geht überhaupt nicht, denn das ist doch auch kein schönes erstes Date. Ich finde, auf einem Date sollte das Ziel ja eigentlich sein, sich gegenseitig kennenzulernen und zu überlegen oder rauszufinden, wie ist die andere Person, was mag die nicht, wie ist die gerne, wie ist die nicht. Und nicht sich dahinzusetzen und einen Druck aufzubauen, zu sagen, okay, das ist, was ich brauche. Ich möchte, dass du jetzt da reingepresst wirst. Und ich möchte jetzt was von dir sehen, was du vielleicht überhaupt nicht bist.
Er forciert das halt auch so, dass sie da reingehen. Also ich gehe total mit bei allem, was du sagst. Und er sagt sogar an einer Stelle, er muss das jetzt beschleunigen und überschreitet gerade eigene Grenzen. Das habe ich ja irgendwie nicht gecheckt. Weil ich dachte, ja, dann lasst euch doch die Zeit, dann lernt euch doch erstmal in Ruhe kennen. Aber das wirkt so wirklich, als hätte er ganz viel Erwartungen, wahrscheinlich darauf aufbauend, dass er sie so schön findet und ihr die erste Rose gegeben hat. Und die erfüllt sie jetzt nicht, kann sie aber ja auch gar nicht. Sie ist halt einfach ein Mensch dahinter und nicht irgendwie eine Projektion, so, ne? Und das bringt ihn in so einen, ja, angestrengten Zustand irgendwie, ne? Dass er auch sagt, ja, ich will das, aber ich brauche auch das Gefühl, dass die Frau das auch will, also auch mit dem körperlichen Kontakt. Da war ich so, ja, hoffentlich. Also, das entsteht ja und ist nicht, also ich hoffe, dass du das Gefühl brauchst, dass die Frau das auch will, so, ne?
Ich fand's auch einfach richtig unangenehm, dass er ja quasi davon ausgeht, dass sie eine alberne Seite hat und jetzt will er die sehen. Es war ein bisschen wie in so einem Zirkus, ne? Dass er sitzt und sagt so, okay, Pferd, jetzt springen. Ich will jetzt die alberne Seite sehen. Dabei weiß man gar nicht, ob sie eine hat. Manche Menschen haben keine alberne Seite. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und darum geht es auch bei einem Date, herauszufinden, wie ist die andere Person und matcht das mit mir oder nicht.
Genau. Und es darf ja auch mit ihm nicht matchen, ne? Es kann ja auch wirklich, es ist ja völlig in Ordnung, dass er das Bedürfnis nach Albernheit in einer Beziehung hat. Ich finde, er kann das auch generell fragen. So, bist du ein Mensch mit einer albernen Seite, aber er kann es nicht erwarten, dass sie ihm das in der Situation, in der er das gerade möchte, genau dann zeigt. Weil es muss am Ende halt von ihr kommen, es muss für sie stimmig sein, es muss für sie passen. Und das war, glaube ich, das, was den Cringe in dieses Date so krass gebracht hat, dass er irgendwie ihr, wie du gesagt hast, das vorgeben wollte, wann und wie das passiert. Das funktioniert ja nicht. Also du kannst ja auch nicht Menschen sagen, sei jetzt mal entspannt und dann sind die entspannt. Sei jetzt mal so und so und dann sind die so und so, weil dieser Druck, etwas zu entsprechen, also bei mir führt es auch auf jeden Fall immer total zu dem Gegenteil, wenn mir jemand sagt, sei so und so, dann kann ich das direkt nicht sein, weil ich einfach mich so gezwungen fühle und so eingeengt, dass ich direkt so ein Freiheitsding habe. Es gibt ja auch in der Psychologie dieses Phänomen der Reaktanz. Also dieses, dass wenn man das Gefühl hat, die eigene Freiheit wird eingeschränkt, dass man dann sich so ein Motivationszustand entsteht, dass man genau das Gegenteil machen will oder genau das eben nicht machen will. Also, dass man wie innere Widerstände hat, etwas zu erfüllen, wo man zu sehr merkt, diese Erwartung wird gerade forciert. Und also in mir würde das ganz, ganz, ganz viel Reaktanz auslösen, wenn da jemand vor mir sitzt und sagt, sei jetzt albern, aber jetzt. Und sonst bist du raus, so ungefähr.
Ich finde es auch einfach, ich finde es echt frech, bei einem Date so zu verlangen, irgendwie eine bestimmte Seite von jemandem zu sehen. Denn wir sagen ja total oft, Menschen sind vielschichtig. Und das ist auch so, wir haben ja alle ganz viele verschiedene Persönlichkeitsanteile. Aber ich würde halt sagen, im besten Fall lernt man halt die verschiedenen Seiten von jemandem ganz natürlich im Kontakt kennen und lernt man ganz natürlich kennen, dadurch, dass man sich kennenlernt, dadurch, dass man sich wohler fühlt. Und man öffnet sich ja dann automatisch oder zeigt andere Seiten von sich, wenn man sich einfach mit jemandem wohlfühlt, wenn man jemanden besser kennenlernt. Aber dann da zu sitzen und das so zu fordern, unangenehm.
Weißt du, dass ich finde, dass die es richtig schlau eigentlich geschnitten haben, weil danach kommt total das Positivbeispiel, wie man das machen kann, nämlich von Martin.
Bevor wir zu Martin gehen, ich bin noch nicht fertig mit Felix.
Go.
Also, denn was für mich der absolute Gipfel dieses Dates ist, ist, dass sie ja dann ihm auch so eine Ansage macht, was ich glaube ich nicht gemacht hätte, sie nicht gemacht hätte, wenn er nicht so eine komische Stimmung schon gemacht hätte, wo sie nämlich sagt, wenn er irgendwas mit anderen hat, die sie nicht toll findet, dass es für sie ein Problem wäre. Und dann sitzt Felix da und sagt, ja, also jetzt hat sie das Date total unentspannt gemacht.
Das Date war nie entspannt.
Nee, und der Grund dafür, dass es unentspannt war, war er und nur er. Und was mir noch daran nicht gefallen hat, ist, dass er die ganze Zeit verlangen kann, dass sie irgendwas ist, was sie vielleicht gar nicht ist. Und dann ist das völlig in Ordnung, das ist natürlich nicht unentspannt. Aber wenn sie ein Bedürfnis äußert, ein ganz legitimes Bedürfnis, dann kriegt sie direkt das Label unentspannt.
Schon fies. Ich habe mir rausgeschrieben, sie sagt, ich soll nicht rummachen, aber bei uns entsteht ja auch kein Vibe zum Rummachen. Also die Erwartungshaltung fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, generell so inhaltlich, ne, dass er sagt, gut, die kann mir das jetzt nicht, also das ist ein bisschen schwierig oder bringt mich in eine schwierige Situation, dass die halt, die ist beim Bachelor und die will jetzt, sie sagt jetzt, sie kann nicht damit umgehen, wenn ich was mit anderen habe, so, das sehe ich, ne, dass das für ihn eine schwierige Situation ist und nicht so leicht. Aber ja, ich glaube, irgendwie an dem Punkt ist das Date auch schon in den Brunnen gefallen.
Völlig. Also mein Fazit von der ganzen Sache ist, wenn ein Mann einen so beim ersten Date unter Druck setzt, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen, wenn jemand einem so ein schlechtes Gefühl gibt. Denn ich finde, der merkt ja auf diesem Date, offensichtlich sieht man, wie Felix merkt, sie ist nicht das, was er sich vorgestellt hat. Er mag ihr Äußeres, aber das Innere passt einfach nicht zu ihm. Und das ist ja völlig in Ordnung, aber dann kann man sich nicht so verhalten und dann versuchen, die andere Person in diese Richtung zu pressen. Ich finde es einfach absolut unangenehm und ich habe richtig Beklemmungen bei diesem Date gekriegt.
Nee, man kann sich dann halt an der Stelle nur abgrenzen und sagen, du bist es nicht für mich, aber nein, danke. Nein, danke. Es war schön, dass wir uns kennenlernen durften, aber du bist es nicht. Das wäre die Alternative gewesen.
Oder vielleicht mal ein paar andere Fragen stellen, um herauszufinden, wie die Person ist und ob vielleicht doch was anderes zu einem dann passt. Ob man andere Gemeinsamkeiten findet, ist ja auch immer noch eine Lösung. Ist sie vielleicht nicht albern, vielleicht hat sie was anderes.
Oder noch eine Idee, anstatt immer zu sagen, sei du albern, einfach mal selber albern sein und vielleicht ein paar Witze bringen und die Stimmung auflockern und gucken, wie sie darauf reagiert. Weil ich finde ihn da auch nicht albern oder unentspannt.
Oh Gott, das ist ja eigentlich das Offensichtlichste, ne? Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber ja, er hätte auch einfach mal albern sein können und gucken können, wie sie dann mitzieht. Aber stattdessen ist sie dann nur in der Bringschuld.
Ja.
Anscheinend nicht beim Bachelor. Denn da ist immer noch ein Mann und 10 Frauen. Und er kann noch schnipsen und sagen, jetzt albern. Okay, jetzt kommen wir zu Martin und Lena. Denn du hast gesagt, das ist für dich das Gegenbeispiel.
Tatsächlich schon. Und ich fand das, wie gesagt, auch klug geschnitten, denn er sagt, Lena, also er hat ja eine ähnliche Unsicherheit mit Lena, ne? Das ist gar nicht so unterschiedlich. Er sagt, boah, ich finde die eigentlich super, aber ich weiß nicht genau, also die ist noch so verschlossen, ich weiß nicht genau, ich kann nicht hinter die Fassade blicken, ich weiß nicht, ob die mich wirklich gut findet. Und der holt sich dann diese Sicherheit ja auch schon in der Folge davor und sie hat ihm da gesagt, hör zu, ich brauche einfach Zeit, um aufzutauen. Das ist so, so bin ich einfach. Und was er dann direkt nach diesem Date eben von Felix sagt, ist, ja, ich habe jetzt gelernt, die Lena, sie braucht etwas mehr Zeit, aber ich möchte ihr diese Zeit, sofern es in diesem Format eben geht, gerne geben, weil ich aufrichtiges Interesse daran habe, sie ehrlich kennenzulernen.
Ach, Martin.
Schon.
Was für eine Maus.
Was eine Maus, weil ja, es wäre auch okay, wenn er sagt, so, das bin nicht ich und ich brauche das schneller. Also das ist eben mein Eindruck von Felix, der braucht das halt schnell. Das ist auch in Ordnung. Du kannst ein Mensch sein, der all in gehen will und der das auch von der anderen Person will. Aber mach das nicht zum Problem von der Person dir gegenüber, weil die darf ihr eigenes Tempo haben. Dann seid ihr einfach kein Match. Und ich finde es umso schöner, dass Martin sagt, okay, mein Bedürfnis wäre vielleicht schneller als Lenas, aber ich mag sie gerne und deswegen passe ich mich jetzt etwas ihrem Tempo an.
Finde ich toll, dass du diesen Unterschied dann nochmal, dass dir der so klar aufgefallen ist. Ich habe mich einfach nur aufgeschrieben, wie niedlich ist das denn?
Schon, oder?
Ich fühle die beiden.
Ich fühle die beiden sehr. Ich habe ihn auch mit Clara gefühlt. Das sind, also ich glaube, die zwei kommen ins Finale, ziemlich sicher.
Und da hätte er, glaube ich, dann alles richtig gemacht.
Finde ich auch. Zwei sehr tolle Frauen. Und ich fühle auch deren Dynamik jeweils. Finde ich richtig gut. Der erste Kuss hat nicht so geflowt. Was sagst du dazu? Muss der erste Kuss flowen?
Nee, finde ich nicht.
Finde ich gut, dass du es sagst, weil finde ich auch nicht.
Nee, oder? Ich finde, sowas kann sich ja auch noch einspielen, eingrooven. Man lernt sich kennen. Man lernt sich auch körperlich kennen.
Ja, und es ist ja auch so, dass es auch nicht normal ist, dass man das halt vor ganz Deutschland so gefühlt macht. Also offensichtlich sind die zwei super nervös und ja, also schlecht war es ja auch nicht, ne? Nur die haben halt gesagt, so der hundertprozentige Flow war noch nicht da, wo ich denke, ja, da kann man dran arbeiten, aber da stehen ja Menschen unterschiedlich zu, ne? Manche sagen ja, wenn es nicht direkt ein Feuer entflammt und das Krasseste ist, dann kann man es direkt lassen. Und das sehe ich auch nicht so.
Ich glaube, da hat man auch ein bisschen zu hohe Erwartungen an so eine Situation.
Stimme ich zu.
Was mir noch aufgefallen ist, als sie in die Villa zurückkommen, fragen die Frauen ja, also die fragen ja immer, wie war es auf dem Date und so. Und Eileen lässt offen, ob die sich geküsst haben oder nicht. In dem Moment tat sie mir richtig leid, denn offensichtlich hat sie es offen gelassen, weil sie wusste, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Ich glaube, das ist so ein Ding von... Ich glaube, sie wollte das nicht glauben, dass das ein schlechtes Zeichen ist, aber ich bin mir sicher, sie wusste. Sie hat gespürt, dass das ein schlechtes Zeichen ist.
Die war ja auch total verunsichert. Werden ja auch nachher so Frequenzen von der gezeigt, wo sie so sagt, ja, aber die anderen Girls sagen, ich bin auf jeden Fall ein Catch. Also der müsste mich eigentlich schon gut finden, wo man richtig merkt, okay, die versucht gerade ihren Selbstwert wieder aufzubauen mit allem und hängt sich oder so, ja, soll man das sagen? Lässt sich halt so füttern durch die Girls, was ja auch voll schön ist, dass sie es machen können. Ja, aber die scheint dann richtigen Knacks von bekommen zu haben.
Und der Knacks wird tiefer. In der Nacht der Rosen. Ich habe eigentlich, hast du irgendwas zur Nacht der Rosen an sich?
Nicht so viel. Ich habe das Shamer und Felix reden und das war auf jeden Fall noch, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, dass da ein bisschen mehr Vibe ist als vorher. Wir haben ja letzte Folge gesagt, die ist sofort wieder weg wahrscheinlich. Und meine Vermutung war, dass dadurch, dass Felix, also ich finde, der wirkt auch immer noch super bedrückt, ehrlicherweise, und super fertig von dem Ganzen. Ich habe das Gefühl, der hat völlig seinen positiven Vibe von den ersten Folgen verloren in dieser Folge, dass er auch zu knacksen hat an dieser Aileen-Sache, weil er da vielleicht echt so die Person, mit der, also eine Person, an die er sehr viel Erwartungen hatte, das halt mit der nicht matcht. Aber dass er deswegen jetzt gerade nochmal so ein bisschen doch der Schämer eine Chance gibt und sich da ein bisschen öffnet, weil er sagt nachher auch in der Interviewfrequenz, die Shamer, die öffnet sich. Wo ich dachte, ja, ich glaube, der pitcht die gerade so ein bisschen gegeneinander.
Das macht Sinn, ja. Denn, ja. Also, ich möchte unbedingt direkt zu Aline springen. Spoiler, die ist raus. Hast du es kommen sehen?
Ja, ich habe es kommen sehen. Ich habe das noch zu meiner Freundin gesagt. Ich habe gesagt, der schmeißt die jetzt raus. Der ist so gekränkt irgendwie gerade davon. Wahrscheinlich am Ende ist er gekränkt von seinen eigenen Erwartungen. Er kann nicht gekränkt von ihr sein. Sie ist einfach ein Mensch. Sie ist, wie sie ist. Also wenn er von ihr gekränkt wäre, wäre das schon schwer. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, dass er leidet. Ich habe gesehen, dass sie wirklich auch ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Und ich habe gedacht, boah, das ist schon irgendwie... ich würde sagen, also es ist halt nicht... nett ihr gegenüber, rausschmeißen ist nie nett, aber halt nach so einem Date, wo man wirklich ja auch schon Nähe auch forciert hat, auch körperliche Nähe, ne? Sie hat ja auch während des Dates schon gesagt, ey, Felix, was willst du? Wir liegen hier gerade, wir kennen uns nicht und liegen hier in Badewannen, im Bikini. Wie viel Nähe willst du? Und auch so, was du meintest mit dem emotionale Nähe und Kindheitstrauma sogar so, das macht sie, ne? Sie erzählt sogar von ihrer Familie und welche Rolle sie da eingenommen hat. So, also die Nähe war ja eigentlich da. Ja, aber ich habe das Gefühl, er ist so trotzdem so enttäuscht und sie weiß so sehr, dass sie ihm das nicht geben konnte, was er da erwartet hat. Dass, ja, ich das schon abkommen sehen. Du denn?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Denn ich finde, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja noch andere Frauen, wo man weiß, okay, das wird ja auf jeden Fall gar nichts. Und ich finde, irgendwie würde ich der Aileen, glaube ich, sogar zustimmen, dass es ein bisschen taktlos war. Ich finde, er hätte sie irgendwie noch eine Folge einfach drin lassen können. Weil das so auf diesem Date dann sein und dann bam raus, ist schon so in
ihr Face. Es wirkt fast trotzig.
Es wirkt trotzig, ja. Ja. Und Aileen ist ja danach im Gespräch mit einer von den ProduktionsassistentInnen.
Du weißt, dass das eine Bekannte von mir ist, ne?
Nee, das weiß ich nicht. Dürfen wir das droppen?
Wir dürfen das droppen.
Okay.
Ich habe der direkt ein Bild geschickt und habe gesagt, hör mal, Schatz, du bist da.
Wieso sind wir nicht da?
Wieso sind wir nicht da? Ja, die hat die Aileen getröstet nämlich danach.
Das hat sie nett gemacht. Und ich habe mir gerade direkt auf die Zunge gebissen, weil ich gesagt habe, sie wäre eine Produktionsassistentin. Vielleicht ist sie die Produktionschefin. Und ich hätte wahrscheinlich offensichtlich vielleicht davon ausgegangen, dass sie der Big Boss ist, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Und weil sie eine Frau ist, noch eine junge Frau, wäre ich direkt davon ausgegangen, dass sie eine Assistentin ist. Also wir wissen es nicht. Auf jeden Fall die Produktionsmitarbeiterin tröstet Aileen und Aileen sagt, ich will auswandern. Ist sie da etwas überdramatisch?
Auswandern heißt, sie wird sofort wegfliegen, oder was? Nach Hause?
Nee, aus Deutschland auswandern. Ich glaube, sie findet das so peinlich, die Situation, dass Felix sie da jetzt rausgeschmissen hat, dass sie aus Deutschland auswandern will.
Wow.
So habe ich es zumindest interpretiert.
Ich glaube, sie ist gerade sehr in ihren Gefühlen. Also ich finde nicht, dass sie auswandern muss, weil ich finde, ehrlicherweise hat sie jetzt nichts gemacht, was so unangenehm ist, dass Menschen das nicht auch schon einordnen könnte. Also sie hat ja eigentlich gar nichts Unangenehmes gemacht. Aber ich verstehe, dass es gerade echt unangenehme, schlimme Gefühle in ihr auslöst.
Also ich kann verstehen, dass sie auswandern will.
Das wusste ich.
Denn Franzi, ich fühle mich schon wie so eine Schallplatte, ne? Aber uns Frauen wird von klein auf immer wieder eingeredet, dass unser Wert daran hängt, ob irgendwelche random Männer uns auswählen oder ob irgendwelche Männer uns toll oder fuckable finden. Und wenn sie das nicht finden, dann haben wir keinen Wert. Und dann sind wir einfach nichts. Und ich glaube, diese Situation, dass sie jetzt so früh in Anführungszeichen beim Bachelor rausgeflogen ist, dass sie das auch einfach wirklich unangenehm findet und auf sich bezieht und sich das für sie so anfühlt, als würde jetzt da gerade gesagt werden, du bist nur eine 4 von 10. Felix hat jetzt deinen Wert determiniert und er hat gesagt, du bist nicht so viel wert. Und dass ihr das so unangenehm ist, dass sie jetzt sagt, ich möchte einfach das Land verlassen, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche anderen Menschen das sehen, dass ein Mann mich schlecht bewertet hat. Und ich finde das einfach schrecklich. Ich finde das so schrecklich, dass sie das so fühlt. Und ich kann das auch verstehen, dass sie das so fühlt. Denn wir haben ja schon das Gefühl, Männer müssen uns immer wählen. Die müssen uns toll finden. Selbst wenn wir die selber nicht wählen würden. Selbst wenn wir die selber nicht toll finden würden. Und unser Wert hängt ja schon daran, dass alle uns toll finden. Und die Idee ist ja, oder das, was viele das Gefühl haben, ist, dass ein Korb von einem Mann, dass das aus dir eine schlechte Frau macht. Selbst wenn wir den Typ nicht toll finden, selbst wenn wir den nicht haben wollten, wenn der uns sagt, ich will dich nicht, dann bedeutet das, dass wir eine schlechte Frau sind. Und Männer schreiben ja nicht ohne Grund auf Dating-Apps, wenn du die ablehnst, du bist eh hässlich, ich wollte dich eh nicht. Die schreiben das, weil die wissen, dass das Frauen trifft. Weil die wissen, dass in unseren Köpfen uns so lange eingeredet wird, dass jeder dahergelaufene Mann, dass die Meinung von dem einen Wert hat, dass uns das verletzt, wenn irgendein random Dude, den wir nicht wollen, sagen, du warst eh hässlich. Aber so ist es nicht und so sollte es nicht sein. Ich möchte Aileen eine dicke Umarmung geben und sagen, du bist eine hervorragende Frau und dein Wert hängt nicht daran, ob jetzt Felix dich toll findet oder nicht.
100%. Und das ist halt einfach wirklich eine Lebensaufgabe, sich von dieser männlichen Anerkennung zu lösen. Mit der haben wirklich viele Menschen zu kämpfen. Ich habe auch schon oft gehört, dass das zum Beispiel Menschen auch in ihrem queeren Prozess total beeinflusst, dass viele sich das gar nicht eingestehen können, weil wir so auf männliche Anerkennung getrimmt sind in unserem Leben, dass es gar nicht erst in Frage kommt, dass es vielleicht, dass es da das weibliche Anerkennung genauso viel wert sein kann und so weiter. Das hängt auch alles irgendwie zusammen und ich möchte damit sagen, Happy Pride. wir brauchen keine Männer.
Und selbst wenn wir, weil wir leider nicht queer sind, Männer doch dann irgendwie brauchen, wir brauchen halt nicht jeden Mann. Nicht die Meinung von jedem Dude ist wichtig. Und mir ist es nochmal ganz klar aufgefallen, in dieser Woche auch. Denn uns wird ja immer eingeredet, männliche Aufmerksamkeit ist das einzige Gut, was zählt. Und es gibt ja auch diesen Mythos, ne? Das werden irgendwie, das ist jetzt voll Stereotyp, ne? Aber es gibt ja diese Erzählung, diesen Mythos, dass wenn einem Bauarbeiter nicht mehr hinterher pfeifen, dass man dann weiß, jetzt ist man alt, jetzt ist man unsichtbar für Männer, jetzt bist du raus, du bist nicht mehr interessant, du bist nicht mehr fuckable, du bist jetzt nichts mehr. Und es gab ja sogar diese eine Szene bei Sex and the City, ne, wo Samantha das passiert ist und wo dann so klar wurde, okay, jetzt ist sie alt.
Das ist so krass, aber nicht nur alt. Weißt du, dass ich das auch selber hatte, als ich in die Schweiz gezogen bin? Weil in der Schweiz wird auch weniger gecatcalled als jetzt zum Beispiel in Köln. So, was wahrscheinlich auch einfach im Großstadtding und so liegt. Aber ich dachte wirklich, als ich nach Bern gezogen bin, wow, mein Wert, der ist gesunken. Ich habe mich gefragt, ist es mein Style? Was ist es? Warum bin ich nicht mehr so desirable für diese Männer? Und es ist nicht so, als hätte ich Catcalling je gut gefunden. Ich habe es immer gehasst. Und trotzdem habe ich mich bei diesen Gedanken erwischt. Und das finde ich einfach nur schlimm. Also jetzt bin ich froh um jedes Mal, dass ich nicht gecatcalled werde. Und glaube auch, dass ich sehr froh wäre, wenn das wieder weniger würde. Aber es ist doch schon krass, oder? Wie tief das in uns drin steckt.
Ich hatte ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen Angst vor diesem Moment, wenn er kommt, dass mir die Leute nicht mehr hinterherpfeifen, dass ich mich dann irgendwie schlecht fühle und unsichtbar und dass es einschneidend sein wird. Und jetzt ist mir aufgefallen letzte Woche, der Moment ist gekommen. Jetzt nicht schlagartig, sondern schleichend. Das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und weißt du, woran mir das aufgefallen ist? Ich gehe nämlich seit 8 Jahren ins gleiche Gym. Und das ist halt das, was ist direkt neben meinem Haus. Ich kann da direkt hinlaufen. Das ist für mich wichtig, weil sonst kann ich mich nicht überwinden. Und die Uni hat das früher auch bei mir bezahlt. Ne? Also das war halt einfach dieses Gym. Der einzige Negativpunkt daran ist, es gehört 2 Brüdern. Und beide sind ein bisschen aufdringlich auf ihre eigene Weise. Und der eine, jedes Mal, wenn ich da hingekommen bin, hat immer gesagt so, hey Beauty, hey. Ich kann es nicht erzählen, weil die verstehen beide kein Deutsch. Die werden es nie hören. Ne? Auf jeden Fall der eine immer wenn ich hinkam, hat gesagt, hey Beauty, how are you? Do you work?
Oh Gott.
Und so, ne? Unangenehm. So unangenehm jedes Mal. Und der andere hat dann immer, auch wenn das Gym irgendwie ein bisschen leer war, halt immer so voll persönliche Fragen gestellt. So, hey, wo wohnst du? Was machst du hier in der Stadt? Hast du einen Freund? Halt beide, also jetzt, wo ich es erzähle, ich mir, wieso bin ich da eigentlich seit 8 Jahren gewesen? Aber es war halt direkt neben mir so. Ne? Und ich habe mir gedacht, okay, ich kann das irgendwie jetzt übers Herz bringen, weil das nächste Gym hätte ich halt jedes Mal irgendwie relativ weit mit dem Fahrrad fahren müssen.
Wir sind das ja auch alle gewohnt.
Total. Ich habe gedacht, komm, das kann ich schon irgendwie hinkriegen. Und mir ist letzte Woche aufgefallen, dass die damit aufgehört haben. Ich weiß nicht genau, wann das passiert ist. Es muss irgendwann in den letzten 2 Jahren gewesen sein. Ich kann den Moment gar nicht richtig pinpointen. Aber ich glaube, dass ich den Moment auch gar nicht so richtig mitgekriegt habe, weil es am Ende dann doch alles überhaupt nicht so schlimm war. Und als ich es letzte Woche realisiert habe, habe ich eine Sekunde gedacht, scheiße, jetzt bin ich alt. Und in der nächsten Sekunde habe ich mir gedacht, es ist ja so geil. Wie cool ist das denn? Ich kann jetzt einfach zum Sport gehen, einfach Schuhe an, eben da rein, hallo, tschüss, bam. Keiner belästigt mich, keiner versucht mich in irgendwelchen scheiß Smalltalk zu involvieren. Es kommen keine komischen Stories oder Sprüche die ganze Zeit. Es ist so schön und ich kann nicht fassen, dass das Patriarchat mir einfach einreden wollte, dass das schlimm ist. Mein Wert, der ist nämlich nicht gesunken, nur weil jetzt irgendwelche random Typen, die ich völlig uninteressant finde, die, by the way, auch doppelt so alt sind wie ich, dass die mich auf einmal nicht mehr fuckable finden.
Eigentlich ist das Beste, was passieren konnte. Und es ist ja auch wirklich so, es gibt da ja Zusammenhänge, ne, dass junge Frauen häufiger belästigt werden als ältere. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die leichtere Opfer in Anführungsstrichen sind, weil die sich weniger wehren und so. Das heißt, mit deiner tatsächlichen Schönheit hat das auch wirklich, glaube ich, nichts zu tun. Und es ist das Geilste, was passieren konnte. Du kannst in Ruhe ins Gym, in Ruhe Dinge tun, für die du früher einfach belästigt wurdest. Geil.
Und um jetzt auf Eileen zurückzukommen, ich möchte dir auch einfach eine dicke Umarmung geben und sagen, Eileen, du bist eine hervorragende Frau. Du bist ganz toll. Dein Wert hängt nicht davon ab, ob jetzt irgendein random Felix dich will oder nicht.
Da bin ich ganz bei dir.
Und das war's für diese Folge.
Ich freue mich auf die nächste, Dina. Es war mir wieder mein Vergnügen. Ich habe maximale FOMO bei deinen Folgen mit der lieben Alina.
Zurecht.
Meine Doktorarbeit wird es mir danken. Danach bin ich wieder voll am Start. Und vielleicht schaue ich aber mal random vorbei. Bis dahin, gebt uns bitte unbedingt 5 Sterne überall. Liked und teilt unsere Beiträge. Und ich küsse bis dahin die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.